Er sieht so hübsch aus, wenn er neben mir liegt. Ein
Danke.
Blick und ich weiß, ich bin der, den er liebt. Wir führen Gespräche, die sich sicher jeder geben kann. Brittnes Fax, wenn du uns hörst, dann fängt das Leben an. Ich guck dich an, als wärst du von einem anderen Stern. Uns zuzuhören fällt manch anderem schwer. Du bist mein Schatz, ich lieb dich so wie Werder Bremen. Aber fängst du an zu reden, würde ich gern den Kercher nehmen.
Den Kercher?
Ja, ich dachte, ich
würde was? Dich,
ich würde ja, genau, ich nenne meinen Pimmel immer Kercher.
Das ist eigentlich auch ein witziger Spitzname so. Also auch so ein drehendes Ventil?
Nee, aber das Prinzip ist ähnlich, nur mit deutlich weniger Druck.
Stell dir mal vor, der fängt dann an, so in Kreisen zu schießen.
Also sauber kriege ich damit nichts.
Nee. Das ist im Gegenteil.
Ich habe es aber ehrlich gesagt auch noch, ich habe mir jetzt noch nicht auch mal so eine Terrasse vorgenommen und mal geguckt, was passiert.
Boah, weiß nicht, ich denke, da machst du nur ein paar Flecken. Würde ich jetzt mal sagen. Genau. Und die kriegst du halt auch echt schlecht wieder raus und so und dann ist alles so weiß und so, ach.
Ich wollte uns auch eigentlich nur in den Podcast einführen und gar nicht über meinen Pullermann reden und damit will ich sagen, herzlich willkommen Tom, herzlich willkommen liebe Faxis zu einer neuen Folge Berittenes Fax. Wie geht's dir denn?
Hallo, guten Tag, mir geht's sehr gut, ich war heute frei, kam aus der Nachtschicht, bin gerade aufgestanden, also nee, war schon mit dem Hund draußen und so. Aber hab schön lang geschlafen, bin ausgeschlafen, habe Bock auf die Folge und vor allem mich mit dir zu unterhalten. Wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut. Ich merke trotzdem langsam, dass ich ein bisschen urlaubsreif bin. Es kann auch sein, dass das jetzt die letzte Folge ist, bevor wir in einen Break reingehen müssen. Müssen wir mal gucken, ob wir vorher noch was aufnehmen oder nicht. Aber nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid. Wir würden euch auf jeden Fall über Instagram spätestens nochmal informieren. An sich, mein Körper ist ein bisschen geschunden, mein Knie tut weh, mein Zehennagel wächst wieder ein bisschen ein, das nervt mich ein bisschen. Und mein linker Ellenbogen hindert mich so seit 2-3 Wochen daran, so intensiver Sport zu machen. Das nervt irgendwie auch langsam. Aber
wer ist denn hier alt, hinaus, du oder ich?
Naja, ich offenbar. Ja. Ich sag mal, wer seinen Körper nicht bewegt, der kann auch nicht verschleißen.
Richtig, ja. Ja. Kennst du das Meme, wo der sich hier oben an den Kopf greift mit dem Zeigefinger, an die Schläfe und so macht, ja? Muss halt auch mal ein bisschen mitdenken.
Ja. Aber abgesehen von diesen kleinen Gebrechen ist alles sehr, sehr gut.
Sehr gut. Was ist mit deinem Knie los?
Das tut manchmal ein bisschen weh, wenn ich auf Arbeit gewesen bin. Dann habe ich so ein bisschen Knie und Kniekehle vor allem, dass ich das beim Laufen merke. Das hindert mich.
Das knickt nach Meniskus.
Ich weiß es nicht genau. Also ich arbeite eigentlich schon relativ körperschonend und belaste jetzt auch nicht so krass. Ich kann es mir nicht wirklich erklären, aber ich glaube, dass diese 3 Wochen Urlaub, die jetzt kommen, wo ich mal aus meinem Belastungsstrudel rauskomme, und ich meine, mein letzter Urlaub war im Mai, das ist jetzt auch nicht so, so kurzfristig her gewesen. Ich glaube, dass das ganz zu einer ganz guten Zeit kommt jetzt.
Ja, das auf jeden Fall. Immer gut. Urlaub immer gut. Ich habe auch bald 3 Wochen nochmal Urlaub. Muss nächste Woche nach arbeiten gehen und dann heißt es erstmal 3 Wochen Chillomillo.
Fahrt ihr weg?
Nö. Also ich glaube, wir haben sogar die 3 Wochen Parallelurlaub.
Das kann sein, aber ihr seid gar nicht so die Wegfahrer, ne?
Nee, wegen Hund geht ja nicht.
Aber ich meine, ihr könntet ja dann zumindest mit dem Hund mal irgendwie rausfahren. Ihr wart doch mal irgendwo auf irgendeinem Berg oder so, auf dem Harz oder wo seid ihr gewesen?
Mit dem Hund, ja.
Aber sowas könntet ihr doch theoretisch öfter machen.
Ja, aber mit dem ist das halt immer alles ein bisschen schwierig. Jesse meint das auch, wir könnten das mal wegfahren könnten so. Und ich stelle mir dann halt immer vor, also das Einzige, was ich da anders habe, ist halt ein anderer Wald. So, dafür fahre ich ja keine 4 Stunden. Hm. So, weißt du, wie ich meine? Also hier Auslauf haben wir ja auch hier. Wir haben ja auch hier ganz viel Natur und so. Es ist halt andere Natur. Klar, die dort ist wahrscheinlich schöner und so, aber ich weiß nicht, mein pragmatisches Hirn sagt mir, warum soll ich jetzt da 4 Stunden hinfahren? Das macht doch gar keinen Sinn. Dann stehe ich in dem Wald und denke mir, ja, Wald.
Und so klassisch Fernweh hast du auch nicht?
Doch, aber nicht innerhalb Deutschlands. Also innerhalb Deutschlands interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Gibt sicherlich auch schöne Ecken, aber ich habe halt keine Lust, die zu suchen. In beispielsweise, wo warst du denn? In Kenia war es zum Beispiel sehr geil. Ich war ja mal in Kenia 2 Wochen, als ich noch deutlich jünger war mit meinen Eltern. Da haben wir auch so eine Safari-Tour gemacht. Das war crazy geil. Da würde ich gerne nochmal hin. Und ich würde richtig gerne mal nach Japan. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon hier besprochen haben.
Ich glaube nicht, aber da kannst du mit meinem Bruder quatschen. Der fliegt da demnächst hin.
Echt? Nach Japan, ja?
Jo.
Ja, Jonas hat auch Bock drauf. Der würde da auch gerne mal hinfliegen. Irgendwie ist das Zivilisation, wie nennt man das denn? Mir fehlt das Wort, jedenfalls ist das irgendwie eine andere Welt, wo ich gerne mal eintauchen würde und das Ganze mal so aus nächster Nähe sehen würde.
Aber jetzt so Japan landschaftlich oder direkt Tokio und schon. Big City Life?
Ja, beides ein bisschen, ne? Das kommt ja alles miteinander einher, finde ich. Es gibt ja sicherlich schöne Landschaften. Auch Japan hat ja auch viele Berge und sowas, ne, wo man da hochlatschen kann. Das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, es sei denn, es reizt mich durch irgendeinen Grund. Aber so dieses Stadtleben dort würde mich schon auch interessieren. Gerald, da bin ich behindert. In Deutschland zum Beispiel interessiert mich das halt gar nicht. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, komm, wir fahren nach Berlin, würde ich sagen, nee. Gar keinen Fall. Das will ich da. Oder wenn jetzt auch jemand sagen würde, lass mal nach Tokio fliegen, würde ich sagen, ja, können wir schon mal angucken.
Wir zwei müssen eigentlich unbedingt mal nach Berlin.
Nee.
Es gibt dort so einen geilen Fußball-Trikotladen.
Oh, na, das ist schon wieder was, da kriegst du mich ja hin. Da will ich aber nicht nach Berlin, sondern zu dem Laden.
Ja, genau, aber der ist halt in Berlin. Also wir können das eine nicht ohne das andere haben. Und ich schwöre dir, wir können da von Ladenöffnung bis zu Feierabend die ganze Zeit drin sein. Es gibt da, die haben auch einen YouTube-Kanal, schick dir das mal, Trikot44 oder so heißen die. So ein junger Dude, der das betreibt. Ich ziehe mir da die ganzen Videos gerade rein. Der hat so ein Format, da lädt er ab und zu irgendwelche Leute zu sich ein. Da ist Mia Güte zum Beispiel, die du ja auch kennst von 11 Freunde oder ab und zu bei Calcio Berlin. Die ist da und dann geht er mit der da die Trikots durch und die quatschen über Fußball. Oh, nee. Da ist Cynic gewesen, der als Comedy-Mann und als Battle-Rapper bekannt ist. Da ist Krügi gewesen, auch von Calcio Berlin. Oh, da ist ja irgend so ein junger YouTuber gewesen und so, ja. Aber Fußball interessiert ja die meisten nicht. Den Rest erzähle ich dir mal privat.
Ist das die von Calcio Berlin, die ich nicht mag? Oder die andere?
Bei Calcio Berlin ist, glaube ich, nur eine Frau regelmäßig.
Ja, die mag ich gar nicht. Der kann ich nicht zuhören. Ganz schrecklich.
Ja, ich mag die sehr gerne.
Das ist krass. Also das hätte ich niemals erwartet vorher so. Ja, aber ist egal.
Nicht so gern wie meine Freundin natürlich. Meine Freundin habe ich viel gerne.
Viel gerne, ja?
Ja.
Okay. Ja, ich hab letztens Fernsehen geguckt und da kam wieder so ein Gen Z-Bericht. Und dann habe ich mir gedacht, warum heißt das eigentlich Gen Z, obwohl da steht Gen Z? Das verstehe ich wirklich nicht. Also, das ist ja nicht nur bei der Generation so, sondern das ist ja in allen Fällen, wo ein Z steht, sagt man sie. Warum?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten.
Das ist schade. Hast du eine Idee? Also hast du irgendeine Theorie? Weil ich kann mir das null herleiten, warum das so ist.
Habe ich gar keine Idee. Das ist wie, dass manche Sachen im Englischen, wenn es um Fußballergebnisse geht, und die werden im Englischen wiedergegeben, ne? Man sagt ja ansonsten, wenn du 0 hast, dann ist ja immer Zero oder so. Und bei Fußballergebnissen ist immer Nil. Die geben da immer Nil an. Und Nil ist auch eine Zahl, also ein Wort für eine Zahl, was ansonsten nirgendwo angewandt wird, soweit ich weiß.
Naja, doch, ich glaube, das ist eher die Zahl Nil. Also Nil ist 0 und so Zero ist halt sowas wie nicht da. Weißt du, wie ich meine? Glaube ich zumindest, keine Ahnung.
Aber sagen die nicht auch teilweise noch O als Alternative?
Ja, stimmt, hast recht. Aber da meinen die vielleicht O und können einfach nicht lesen.
Das kann, weil die alle dumm sind.
Ja, aber weiß nicht, vielleicht hat da jemand eine Theorie. Also das ist ja...
Ja, bei Jay-Z ist ja auch so, gell?
Ja, genau, das ist bei allem, was so Z angeht im Englischen. Ich weiß nicht, ob wir das ins Deutsche übersetzen, aber die Engländer sagen ja auch Jay-Z, ne?
Ich glaube, also ja, ich glaube nicht, dass wir das für uns angepasst haben.
Und kann ich mir nicht so richtig erklären.
Als ich in der dritten Klasse das Alphabet gelernt habe auf Englisch, da hieß es eindeutig XYZ.
Ja, und ABC.
Ja, stimmt. So hat alles angefangen.
Weiß aber nicht, warum die jetzt unbedingt das Z auf einmal als C aussprechen müssen. Naja, falls ja jemand was weiß, kann er sich ja mal melden.
Aber du hast doch eine Internetmaschine.
Ja, aber man kann es ja auch mal unterhalten. Soll ich mal googeln?
Ja, google du mal nebenbei.
Warum? Wie googelt man das? Warum sprechen alle Z wie C aus?
Englisch hätte vielleicht noch.
Englisch.
Ich habe in der Zeit, während du das googelst und herausfindest, mir ist eine ganz schlechte Kombination eingefallen, was einen Beruf und ein persönliches Problem anbelangt. Und zwar habe ich mich gefragt, meinst du, es gibt Astronauten mit Höhenangst?
Ey, ich hab's gefunden.
Ja.
Die Aussprache hängt von der regionalen Variante ab. Im Britischen wird Z als Z ausgesprochen, während es im Amerikanischen Sie heißt. Das finde ich jetzt, was heißt das, das C ist in Amerikanisch? Auch Sie, oder was? Sagen einfach alle, ja, sie, wenn sie, wenn die einen See sehen, sagen die auch sie.
Ja, aber das ist ja zumindest ein Erklärungsansatz. Also da sagen die Briten quasi JZ.
Ja, scheinbar. Ich weiß nicht. So ein Quatsch. Okay, Astronaut mit Höhenangst. Weiß ich nicht. Ja, ist dir mal aufgefallen, dass man ab einer bestimmten Höhe keine Höhenangst mehr hat? Also wenn ich jetzt im Flugzeug nach unten gucke, bin ich so hoch, dass ich keine Höhenangst mehr habe.
Kann ich nicht bestätigen. Also ich habe da immer noch Höhenangst. Was heißt immer noch? Ich leide jetzt nicht an Höhenangst, an klassischer, aber ich habe ab einer gewissen Höhe dann doch einen gewissen Mulm in mir. Und der hört im Flugzeug. Also ich sitze immer am Gang, immer.
Okay, vielleicht ist das auch so, weil ich von Haus aus halt nicht so krasse Höhenangst habe. Ich hatte in meinem Leben bisher ein einziges Mal wirklich richtige Höhenangst. Da waren wir im Kletterpark, das Ding war irgendwie so 3 Meter hoch. Und man musste sich dann von dieser 3-Meter-Plattform einfach fallen lassen und hing an einem Seil. Und ich habe diesem Seil nicht vertraut. Ich hatte so einen Schiss, da runter zu springen von dieser Plattform. Das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich wirklich Höhenangst hatte. Kennst du das, wenn du dich dann irgendwann überwindest und es ist wirklich dann so übertrieben langweilig, dass du dir die ganze Zeit denkst, verfickte Kacke, ist das unangenehm, dass ich hier die ganze Zeit gesessen habe und mich nicht getraut habe.
Ja, auf jeden Fall. Kenne ich auch, aber dort, also ich weiß gar nicht, ob das dieses oder letztes Jahr gewesen ist, da war ich doch erst im Kletterwald und dann habe ich auch die schwerste Route mitgemacht und bin da, weil mir zwischendurch dann echt die Kraft ausgegangen ist. Dadurch, dass ich so wenig Klettererfahrung habe und vor allem ja auch nur so spezifisches Training mache und nicht so ganzheitlich. Und wenn du dort im Kletterpark bist, brauchst du ja ganzheitlich deinen ganzen Körper. Bin ich dann ab der Hälfte ungefähr auch wirklich nur noch durch Überlebensangst, habe ich mich da durchgekrampft. Das war alles, es war viel mehr Überlebensinstinkt, als dass es irgendwie Technik oder gezielt eingesetzte Kraft gewesen wäre. Aber mit der Höhe, das ging da eigentlich. Wie gesagt, Flugzeug würde mich stören. Und ich glaube, als Astronaut mit Höhenangst, wenn dir das ist so 4 Monate Übelkeit am Stück.
Das wäre richtig anstrengend, ey. Aber meinst du, guck mal, aber das muss ja ab einer bestimmten Höhe aufhören. Also wenn du jetzt im Weltall bist, so schwerelosmäßig, und dann, ich glaube schon, Höhenangst ist auch stark von Schwerkraft abhängig, ne? Wenn du dann schwerelos bist und auf die Erde runterguckst, so als Ball, also keine Höhenangst.
Ich weiß ja, wahrscheinlich eher Tiefenangst. Ja, irgendwie, die Erde ist so weit weg. Ich habe Angst, ich könnte da runterfallen, aber weil es so tief nach unten geht. Nee, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, so weit weg zu sein von der Erde, dass ich die so als kleine Kugel sehe. Kann ich nicht.
Das kannst du dir nicht vorstellen? Dann habe ich was richtig Krasses für dich. Ich habe nämlich witzigerweise einen Fact gelesen auf Instagram. Da gibt es so eine coole Seite, die heißt Galaxies. Und die macht so Weltraumsachen. So, also, lädt die hoch. Und dann haben die mal dann haben die mal so versucht zu visualisieren oder so sich vorstellbar zu machen, wie groß das Universum ist. Und man kann das ja quasi ausrechnen mit, wenn man weiß, wann der Urknall war und wie schnell das Licht reißt. Also mit was für einer Geschwindigkeit.
Satz des Pythagoras und PQ-Formel.
Ganz genau die. Licht reißt ja mit 300.000 Kilometern pro Sekunde oder sowas, so die Drehe. Und wenn man da quasi die Jahre vom Urknall zurückrechnet, dann weiß man, dass das ungefähr 93 Milliarden Lichtjahre groß sein muss, das Universum. Und das ist ja eine Zahl, die kannst du dir nicht vorstellen. Das geht ja nicht. Du kannst ja keine 93 Millionen Lichtjahre Entfernung vorstellen. Das geht ja nicht.
Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht mal ein Lichtjahr vorstellen.
Ja, genau. Und dann habe ich jetzt mal zum Vergleich, um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, da steht dann da, wie weit der Mensch bisher mit Teleskopen schauen kann.
Okay. Ja? Mhm.
Das ist ja, also, wie soll ich sagen, es ist ja schon sehr weit, wie weit wir gucken können. Also ich meine, wir können andere Planeten anglotzen, die Ewigkeiten weg sind und so, ne?
Mhm.
Und wenn ich das hier alles richtig verstanden habe, warte mal. Es geht nicht ums Gucken, es geht darum, wie weit wir weg waren von der Erde. Also wie weit irgendwas von der Erde weg ist im Verhältnis zum Universum. Und die weiteste Entfernung, was irgendwas von der Erde entfernt ist, was wir da hingeschickt haben, beträgt 1,3 Lichtsekunden.
Oh.
1,3 Lichtsekunden.
Ist ja, na gut, aber wenn es jetzt irgendwas ist, das wir weggeschickt haben, dann ist es ja auch noch. Haben wir überhaupt schon mal irgendwas aus unserem Sonnensystem rausgeschickt? Und wenn ja, dann ist es ja mit Sicherheit noch nicht viel weiter.
Ich glaube, das ist jetzt erst irgendwann in den letzten Jahren aus unserem Sonnensystem oder nah oder. Also entweder ist es gerade ausgetreten oder tritt demnächst irgendwann aus unserem Sonnensystem aus.
Ja, ich glaube auch, das ist irgendwann an der Schwelle. Und das ist jetzt natürlich noch nicht weit.
Das ist gar nicht weit, nein, Mann. Das sind 400.000 Kilometer steht hier, was ich mir nicht so richtig vorstellen kann. Das klingt sehr wenig irgendwie.
Ja, das ist ungefähr die Distanz, die ich jetzt bald nach Bali fliege.
Ja, so ungefähr. Und ja. Um mal so ins Verhältnis zu setzen, wie viel das so vom Universum ist. Die haben das damit verglichen, das ist wie wenn du deinen großen Zeh ins Meer tunkst und sagst, ich habe das Meer erforscht. Das ist das Verhältnis.
Aber auch da ist natürlich die Frage, von welchem Meer reden wir? Also das ändert halt viel.
Von allen Meeren zusammen.
Ach so, also Gesamtwasser, Meere, Ozean.
Ja.
Ja, okay, das ist wirklich, das ist wenig.
Das ist verrückt, das ist verrückt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Überleg mal, wenn du das jetzt aber auch mal ins Verhältnis setzt zum Meer, was im Meer alles ist, was wir wissen, was im Meer existiert, Wale, Fische, Krebse und so eine Scheiße. Das muss ja im Universum auch so sein.
Krebse also, und so eine Scheiße.
Ja, also im Universum fliegen ja jetzt keine Krebse rum und so eine Scheiße, ist mir schon bewusst. Aber da gibt es ja Sachen, da muss es ja Sachen, das ist so groß, es muss irgendwas geben, was da ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, davon bin ich auch überzeugt.
Die Chance, dass es da nichts gibt, ist null. Also die Chance ist null. Die ist nicht da, die existiert nicht. Also da muss irgendwo irgendwas sein. Und das finde ich faszinierend und ein bisschen gruselig.
Aber glaubst du, es ist so irgendwie eine abstrakte Lebensform oder glaubst du, es ist so parallel weltmäßig, dass es auch so
alles
Mensch, Natur, Pflanze mäßig ist?
Alles. Es gibt hundertprozentig noch einen Planeten wie die Erde, also nicht nur einen, da gibt es Hunderte, Hunderttausende, keine Ahnung wie viele. Aber also da wird es vielleicht auch so ähnlich sein wie bei uns, dass da es entweder viel weiterentwickelt oder viel kürzer entwickelt. Aber ich denke mal so, es gibt schon Sachen, die so ähnlich entwickelt sind wie bei uns. Und es wird auch Sachen geben, die komplett anders entwickelt sind, die, weiß ich nicht, irgendwie nur unter Hitze da sind oder nur unter Kälte oder sowas halt, ne?
Meinst du, in den Parallelwelten machen wir auch Podcast?
Wie bitte?
Meinst du, in den Parallelwelten machen wir auch Podcast?
Safe. Oh, der Hund hat gerade was draußen gesehen, der knurrt hier rum. Nicht weiter Gedanken machen. Hallo?
Ja, weil du gerade von Ozean gesprochen hast, Tom, ich habe doch noch ein Zitat mitgebracht.
Was für ein Zitat?
Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean. War das A, Isaac Newton, B, Stephen Hawking oder C, Frank Ocean?
Der war beabsichtigt, der Name. B.
Nein, Isaac Newton.
Ah, verdammte Scheiße. Ich dachte, so schlaue Sachen hat nur Stephen Hawking gesagt. Ich dachte, Isaac Newton hat gar nichts Schlaues in seinem Leben. Naja, egal. Ja, sehr, sehr schöne Frage, Richard. Das hast du gut gemacht.
Ja, hat richtig gut gepasst. Wir sind richtig organisch gerade dahin gewandelt. Und ich habe im Zuge dessen irgendwas jetzt über Doktortitel oder so gelesen. Und dann habe ich mich gefragt, seit wann gibt es eigentlich Doktortitel?
Boah, die gibt es ja schon Ewigkeiten, oder?
Ja, möchtest du raten? Also ich habe ein Jahrhundert. Es gibt jetzt nichts genau datiertes. Es gibt ein Jahrhundert, in dem es wohl den ersten Doktortitel gegeben hat.
Dann 14. Jahrhundert.
Ja, 16.
Ah, schade.
Ja, also da ist das erste Mal von Promotion, Promovieren, Promoviration, Promovirologen. Das war das erste Mal die Rede von... und apropos schlaue Menschen, Tom.
Ja?
Wir haben Rückmeldungen bekommen von unserer Rechtsabteilung mit einer Bezugnahme auf die mittlerweile vorletzte Folge. Und da möchte ich gerne so ein paar Sachen nochmal im Schnelldurchlauf durch.
Aber das war ja auch eine lange Bezugnahme, muss man mal sagen. Deswegen vorletzte Folge.
Ja, es waren 16, 17 Minuten und da gehört ja auch ein bisschen Recherche zu und sich der ganzen Quatschfragen, die wir da rausgehauen haben, anzunehmen. Und ich habe mir das mal angehört und mir so ein paar Sachen rausgefunden, die ich gerne wiedergeben möchte zur Erklärung nochmal für die Menschen, die vielleicht die vorletzte Folge nicht gehört haben. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass
ganz
in
kurz,
England...
Ich habe es mir auch angehört und da an der Stelle erstmal ein fettes Dankeschön. Das ist nicht selbstverständlich und ich habe mich da sehr drüber gefreut, wirklich.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir das irgendwie zeitlich hinbekommen, ich habe dich jetzt privat gar nicht nochmal final gefragt, aber wir versuchen mal irgendwie zu dritt in Podcast zu kommen. Uns ist auch ziemlich egal, ob euch da draußen das interessiert, weil ich habe wahnsinnig viele Kinderfragen und du hast auch wahnsinnig viele Kinderfragen. Und ich glaube, unsere Rechtsabteilung mal einzuladen, das könnte eine super spannende Folge werden. Zumindest für uns.
Ja, ja, das reicht ja.
Ja, ja. also auch von meiner Seite her natürlich nochmal vielen lieben Dank. Und es ging um den Rechtsfall in England, als zwei besoffene Typen den Baum gefällt haben, der irgendwie so ein ganz bekannter Baum ist in England, weil die dort die Robin Hood-Filme gedreht haben und so. Der hat da so Denkmalschutz oder bla 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 gehabt und das war ein ziemlich großes Thema, dass die beiden besoffenen Idioten den da halt umgehackt haben. Und dann sind die in den Knast gekommen für 4 Jahre. Und dann haben wir halt drüber gesprochen, wie wir damit verfahren würden. Und
da habe ich übrigens noch ein paar Beispiele rausgesucht.
Ah, schön. Habe ich gar nicht gefragt. Hast du irgendeinen komischen Rechtsfall, den wir nachher wieder selbst bewerten können?
Ja, das meine ich ja gerade. Ich habe 3 verschiedene, glaube ich.
Stark. Also, ja. Punkt 1. Wolltest du noch was sagen?
Nee, ich habe was gesagt, ja, 3.
So, ich habe jetzt aber eine Pause gemacht. Willst du trotzdem kurz was sagen, dass wir die Pause sinnvoll nutzen können?
Hey, hi, na, wie geht's? Wir machen jetzt Kriminalsachen. Bis gleich.
Also, in England gibt es andere gesetzliche Grundlagen als bei uns. Bei uns heißt es, wer eine gewisse Straftat A begeht, der erhält eine Strafe im Rahmen von Y bis Z. Das ist immer zugeordnet und dann gibt es halt von bis Strafen, je nach Straftat. In England gibt es diesen Rahmen nicht. So, das heißt, so eine Sachbeschädigung wie diesen Baum zu fällen, das wäre bei uns zwischen einer Geldstrafe und bis zu 3 Jahren Knast. So 4 Jahre Knast, wie es jetzt in England der Fall gewesen sind, wäre bei uns zum Beispiel gar nicht möglich gewesen. Dann haben wir darüber gesprochen, was wohl die Mindestfreiheitsstrafe ist. So, ich habe, glaube ich, gesagt, ich würde die 1 oder 2 Wochen die wegsperren. Die Mindestfreiheitsstrafe in Deutschland zumindest ist 1 Monat. Und die Höchstfreiheitsstrafe, die bei uns möglich ist, ist 15 Jahre, außer bei Mord, dann kann es lebenslang geben. Wobei auch das weiß ich jetzt wieder nicht.
Natürlich kann es nicht lebenslang geben, da gibt es lebenslang.
Ja, Aber lebenslang heißt ja auch nicht, du bist im Gefängnis, bis du stirbst, oder? Hat das nicht auch irgendwie eine Begrenzung? Weiß ich nicht genau. Aber das ist eine Frage, die können wir dann später mit unserer Rechtsabteilung hier im Podcast
live klären. Ja, es gibt ja lebenslang und lebenslänglich, oder? Das ist da auch schon wieder ein Unterschied. Lebenslänglich ist doch dann mit anschließender Sicherheitsverwahrung ab und zu, aber sonst ist das doch, glaube ich, 25 Jahre und lebenslang, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Das ist jetzt von mir aus nur Mutmaßung.
Ja. Es ist gut, dass du das dazu gesagt hast. Nicht, dass du juristisch belangt werden kannst für irgendwelche Falschinfos, die du verbreitest und Volksverhetzung, und dann kommst du selber ins Gefängnis.
Ja, was wäre die Mindeststrafe? Damit du auch mitkommen kannst.
So, dann haben wir hier in Deutschland: Alle Freiheitsstrafen von einem Monat bis hoch zu 2 Jahren werden geprüft, ob sie auf Bewährung sein sollten, also auf Bewährung ausgesetzt werden. Das ist davon abhängig, besteht eine Wiederholungsgefahr, ist die Person, die beschuldigt ist, hat die ein stabiles Leben mit einem geregelten Job und einem sozialen Umfeld, handelt es hier um einen Ersttäter. Das sind alles so Sachen, wenn es dann heißt, ja, auf Bewährung rausgekommen, wenn du da einen guten Rahmen drumherum hast, dann kannst du Glück haben. Es sei denn, die Freiheitsstrafe ist über 2 Jahre angesetzt, dann musst du sie antreten. So, jetzt geht es um die Bemessung des Strafmaßes bei
Ach,
unseren
warte, warte,
Normen.
warte. Also unter 2 Jahren kann man immer zur Bewährung und über 2 Jahre nicht mehr.
Genau, also ein Monat bis 2 Jahre kann auf Bewährung und darüber nicht, genau.
Ah, okay.
So, die Bemessung des Strafmaßes bei unserem Problembaum. So, es ist ein Denkmalbaum, das hat schon mal eine andere Bedeutung, als wenn es jetzt ein normaler Baum wäre. Das heißt in Deutschland, dass es ein Verlust für die Allgemeinheit ist. So, und dann fließt auch mit rein, wollen wir die Strafe ein bisschen höher ansetzen, um die Leute irgendwie abzuschrecken? Das heißt Abschreckung nach außen zur Vorbeugung. Ach nee, das war mein Stichpunkt. Das heißt Generalprävention. So ist richtig, Richard, so ist richtig. Generalprävention heißt das. Und dann fließen natürlich auch die Vorstrafen mit ein und eine mögliche Wiederholungsgefahr. Und Alkohol würde auch sich als strafmildernd auswirken. Und dann kann der Richter im Endeffekt relativ frei das finale Strafmaß benennen. So, es ist natürlich nie ganz frei von Subjektivität, ne? Also es würde jetzt wahrscheinlich jeder Richter so oder Richterin ein bisschen anders beurteilen. Aber da ist der Eindruck, und das finde ich ganz cool, von unserer Rechtsabteilung, die da ja nun doch schon einige Jahre Berufserfahrung hat, die sagt, dass ihr Eindruck ganz gut ist, dass diese Strafmaße, die die Richter und Richterinnen veranschlagen, dass die eigentlich immer alle ganz stabil in die Richtung gehen, in die sie gehen sollten. Und dass jetzt nicht die Subjektivität so groß ist, dass man sich da regelmäßig an den Kopf greift und sich fragt, ey, was haben die denn jetzt schon wieder gemacht?
Ja, das ist gut so.
Ja, absolut. Dann haben wir ja auch über Geschworene gesprochen, ohne zu wissen, was es ist. Und dieses Geschworenenkonzept, das gibt es nur in den USA und in Deutschland. Und die entscheiden aber ausschließlich, ob die Person schuldig oder unschuldig ist. So, also die haben keinerlei Handhabe über das Strafmaß an sich. Das heißt, die sagen schuldig oder nicht schuldig, und der Richter, die Richterin darf dann alleine über das Strafmaß entscheiden, das fällig wird. So, und dann, wenn dieser gefällte Baum jetzt der Lieblingsbaum unseres Richters wäre, dann sollte er das freilich nicht in die Begründung des Urteils mit reinschreiben, weil das könnte man ihm dann irgendwie vorwerfen. Aber der könnte zum Beispiel einfach so ein paar Monate Knast mehr draufgeben, weil er sagt, ey, das kriege ich unter den normalen Kriterien, unter denen die jetzt hier verurteilt werden, kriege ich das mit verargumentiert. So, also wir können ja sagen, hier normalerweise würde ich den jetzt nur 1 Jahr geben, aber weil das mein Lieblingsbaum war, gebe ich den jetzt einfach 14 oder 15 Monate. Würde nie
Ja.
einer hinterfragen, aber könnte trotzdem so ein bisschen sein persönliches Empfinden damit einfließen lassen. So, dann wurden wir aufgeklärt darüber, was wohl die Strafe von den beiden Besoffenen gewesen wäre, wenn genau dieses Verbrechen in Deutschland stattgefunden hätte. Und das war auch ganz interessant. In England haben sie, wie gesagt, 4 Jahre bekommen, was bei uns gar nicht möglich wäre. Und bei uns wären sie wahrscheinlich gar nicht ins Gefängnis gekommen, sondern auf Bewährung wieder raus, wahrscheinlich mit Geldstrafe oder Sozialstunden und oder Therapie und so. Und das Strafmaß hätte, wenn es so gekommen wäre, maximal 2 Jahre sein können. Und dann hatten wir es ja eben schon beim stabilen Hintergrund, wovon ich jetzt, was ich einfach mal voraussetze, das sind ja zwei ganz normale Typen, die bis auf den Bäume fällen, wären die auf Bewährung einfach wieder rausgekommen.
Ja, das war ja
Dann
also
was.
meine erste Intention.
Was auch interessant ist, was ich nicht wusste, ist, da geht es um die Bewährungszeiten. Und zwar, wenn jetzt eine Freiheitsstrafe angesetzt wird, die auf Bewährung ausgesetzt wird, dann ist die Bewährungszeit immer länger, als die Freiheitsstrafe gewesen wäre. So eine Bewährungsstrafe kann bis zu 5 Jahre sein. Und wenn man sich dann nicht bewährt, sprich, man bekommt eine Chance, man nutzt sie nicht und baut irgendwie wieder Scheiße, dann.
Also warte. Du kannst 2 Jahre Knast kriegen, ausgesetzt zu 5 Jahre Bewährung.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja.
Ah, okay, ja.
So, also wenn ich das alles richtig verstanden habe, aber so sagen es meine Notizen, und solange mir keiner das Gegenteil beweist, stimmt das jetzt einfach.
Ja, sagen wir mal ehrlich. Du wirst mitkommen.
Und wenn man dann, wie gesagt, Scheiße baut, dann kommt man zwar ins Gefängnis, aber dann wiederum zu der Strafe, zu der man ursprünglich verurteilt worden ist, und jetzt nicht zu den beispielsweise jetzt 5 Jahren, die als Bewährungszeit veranschlagt gewesen sind.
Ja.
Ja, Sozialstunden, haben wir ja auch drüber gesprochen, dass das für uns eigentlich eine ziemlich coole Sache ist, eine ziemlich coole Form der Bestrafung, weil es jetzt nicht so hart ist. Und,
ja, für Mord glaub, jetzt nicht, aber so im kleinen Rahmen schon, ja.
60 Sozialstunden.
Nein!
Ja,
nee, ja.
ja, Sozialstunden gibt es als Umwandlung von Geldstrafen. Oder neben einer Freiheitsstrafe noch zusätzlich oder für Jugendliche natürlich auch. Und dann habe ich als letzten Punkt noch, den ich mitgeben möchte, die Schöffen. So, Schöffen gibt es nämlich noch in Deutschland, und das sind juristische Laien, die es entweder bei höheren Gerichten oder bei schwereren Straffällen gibt, wo es teilweise übrigens auch mehrere Richter gibt, das wusste ich auch nicht. Und dann gibt es verschiedene Konstellationen. Es kann ein oder mehrere Richter geben. Es kann maximal 2 Schöffen geben. Und es gibt theoretisch auch die Konstellation, dass es 2 Schöffen gibt, also 2 Laien. Das könnten jetzt wir beide sein. Und dann noch eine Richterin, sagen wir mal. Und die Richterin hat jetzt hier jahrelang studiert und so. Und die Richterin kommt zu dem Schluss, ja, die Person ist schuldig. Und weil wir aber sagen, ey, das ist ein Kumpel von uns und den haben wir gern, können wir sagen, nee, unschuldig. Und dann könnten wir die Richterin tatsächlich mit 2-1 überstimmen und dann würde die Person freikommen.
Aber ich bin mir sehr sicher, dass da wahrscheinlich solche Konstellationen herrschen, dass da 2 Schöffen genommen werden, die wirklich, einer aus dem Nordosten und einer aus dem Südwesten, so. Weißt du wie?
Ja, die werden schon dafür sorgen, dass die unbefangen sind. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber ich fand das spannend, dass eine studierte Person da tatsächlich theoretisch überstimmt werden könnte. Das sind Fälle, die sehr, sehr selten auftreten. Und es geht bei diesem ganzen Schöffentum auch eher, das fand ich auch interessant, geht eher darum, dass die eine Art Repräsentation des Volkes sind, ne? Wir haben jetzt hier ein Gerichtsurteil und viele Verhandlungen sind ja auch öffentlich und es geht ja auch darum, die haben Quatsch gemacht in der Bevölkerung und jetzt kriegen die eine Strafe und danach dürfen sie wieder ein Teil der Bevölkerung sein. So ungefähr ist ja der Sinn unseres Rechtssystems. Und damit quasi auch welche dabei sind als Vertreter des normalen Volkes, gibt es eben nach wie vor, zumindest auf dem Papier, auch wenn es meistens nicht die große Auswirkung hat, dieses Schöffentum.
Ja, ich finde ich auch ganz gut. Ich denke auch, dass die sogenannten, wie ich sie gerne nenne, Otto-Normal-Menschen auch immer ein gutes, also dass es da wahrscheinlich ganz, ganz viele gibt, die ein gutes Rechtsgefühl haben. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, es gibt viele, die da, auch wenn sie nicht studiert haben, trotzdem gut einschätzen können, wäre ich jetzt angelogen oder nicht. Oder sage ich jetzt hier, bitte?
Ich habe einen Hust gemacht.
Aber der war sehr intensiv in meinem Ohr drin. Ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die nicht studiert haben und das trotzdem sehr gut einschätzen können. Aber die werden ja vorher irgendwie getestet, also da wird ja wahrscheinlich nicht jeder genommen, oder?
Ich weiß nicht, ob es da Ausfallkriterien gibt. Ich weiß nur, dass wenn du da hingehst und so einen Prozess mit begleitest, dann bist du da natürlich zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Tagen. Und du kannst zu diesen Zeiten natürlich auch nicht deinen Beruf ausüben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Schöffe berufen werden würde,
da wird man freigestellt,
und
ne?
Man wird freigestellt und die Ausfälle, die der Arbeitgeber dadurch hat, dass du nicht arbeiten kannst, bezahlt dann Deutschland.
Ja, möchte ja auch sein. Ich bin auch für Deutschland im Einsatz.
Für Deutschland im Einsatz. Das ist eigentlich ein geiler Folgename auch. Kriegen wir vielleicht irgendwie mit rein.
Deutschland im Einsatz. Aber echt ein bisschen lang, aber ja, können wir drüber nachdenken.
Ja, also bei der Bundeswehr wäre ich es auf jeden Fall nicht.
Nee, ich auch nicht. Ey, da habe ich letztens auch drüber nachgedacht, so das in den Krieg ziehen und sowas, ey, ich weiß nicht, da bin ich, ich glaube, da wäre ich komplett raus. Ich habe jetzt gelesen, dass es jeder Dritte dazu bereit wäre, in den Krieg zu ziehen, so im, sag ich mal, im wehrdienstfähigen Alter. Auch so gerade von der vorhin schon genannten Gen Z wären wohl jeder Zweite bereit oder sowas, wo ich mir denke, ey, ich weiß nicht, ob ihr keine Ahnung habt, worum es hier gerade geht, aber das ist verrückt.
Ja, sehe ich genauso. Also, und wenn das Pflicht wird, ich sag dir, dann kiffe ich mich behindert, ey.
Wenn das was?
Wenn das Pflicht werden sollte, dann kiffe ich mich in eine Behinderung rein, sodass ich da nicht hin muss.
Ja, ich sag dir auch, ich werde da irgendein, also, vielleicht sollte man das jetzt nicht hier sagen, dass wir einen Weg finden werden, aber wir werden einen Weg finden. Also, aber in Deutschland gibt es ja zum Glück dieses Kriegsverweigerungsgesetz, oder wie das heißt. Das heißt, jeder, der damit, natürlich in Deutschland gibt es das, jeder, der damit Gewissensbisse hat, in den Krieg zu ziehen, muss das nicht tun.
Also, ich würde die Menschen, die keine Gewissensbisse haben, auf andere Leute zu schießen, die würde ich in Therapie schicken, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ein bisschen fragwürdig, ne?
Ja. Also
die kommen ja dann immer mit dem, ich verteidige mein Land, Argument. Aber effektiv kämpfen die halt auch in einem Krieg, den einen Hirni zu verantworten hat, der wahrscheinlich irgendwie über seine Midlife-Crisis hinaus ist und die nicht so richtig befriedigen konnte. Und meint jetzt hier irgendwie eine dicke Eier zu machen und irgendwelche Länder anzugreifen. Also das ist ja nicht mein Krieg. Also ganz ehrlich,
nee. Ich fände es so geil, wenn die Regierungschef von den sich bekriegenden Ländern, wenn die sich einfach zu so einem Revolver-Duell treffen würden. Das wäre so cool.
Ja, sollen die das auch unter sich ausmachen. Aber das geht ja dann wieder nicht. Da müsste er ja sein Leben riskieren. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Ich will so richtig, dass die so in Cowboy-Stiefeln und mit Cowboy-Hut und dann irgendwie auch in so einem Ambiente, das aussieht wie so im Wilden Westen. Und dann will ich, dass jemand so im Hintergrund noch Mundharmonika spielt. Und dann sollen die so richtig choreografiert zuerst voreinander stehen und sich böse angucken, so wie die auch beim Boxen und so oder bei den ganzen Fighter, wenn die sich wiegen und so, die machen sich ja auch so an und dann sollen die das auch machen und dann so sich den Rücken zudrehen, 5 Schritte geradeaus und dann
Warte, was hätten die für Einlaufmusik?
Nein, das ist ja, das wärst du kannst es richtig kommerzialisieren.
das wird ein Zuschauerhit.
Ja, ich weiß es nicht. Also, kommt drauf an, wer. So, also, Merkel, muss man mal überlegen, Merkel kommt aus, also wenn Merkel, ich möchte einfach überlegen, was das Einlauflied für Merkel zum Revolver-Duell wäre.
Und gerade fragen, wo Merkel jetzt herkommt, aber gut.
Die kommt aus Ostdeutschland.
Das meine ich
und,
nicht.
Ja, aber ich wollte es gerade sagen, die kommt aus Ostdeutschland, das heißt, wir bräuchten eine ostdeutsche Band und die ist auch sehr kirchlich erzogen worden. Das heißt, wir bräuchten ein ostdeutsches Kirchenlied und da ist meine Expertise gleich null, muss ich sagen.
Freude, schöner Götterfunke, Tochter aus Elysi. Kommt die da rein zum Revolverfight?
Oder es ist ein Ross entsprungen.
Ja, ja, auch gut.
Oh, nee, Merkel kommt um die Ecke mit einem Remix von dem Song. Es ist ein Boss entsprungen. So kommt die raus.
Das würde ich schon wieder feiern.
Und mit dieser schnellen Sonnenbrille noch auf dem Augen. Stark.
Oh, und so zu einer lauten E-Gitarre. Zu laute E-Gitarre. Ja, bis das Schlagzeug einsetzt, dann ist das das Lauteste.
Zu welchem Song würde Trump reinkommen?
They see me rolling, they haten. Nee, weiß nicht.
Irgendwas.
Niggas in Paris.
Oder mit Lanza.
Was?
Oder mit Lanza, einfach mit Rechtsrock kommt er.
Einfach mit Rechtsrock, ja, kann es ja auch sein. I've heard this German band long before. Alter, nee.
Nee, das ist. Und was geben wir Putin mit auf die Reise noch? Ich meine, der bewirbt sich ja um den Posten als Nummer 1-Duellist.
Ja, schon Moskau. oder?
Meinst du den deutschen Song?
Ja, klar. Das ist ein deutscher Song.
Oder er nimmt einfach das Pokémon-Intro. I wanna be the very best.
Nee, das ist auch auf no Englisch. One auf Deutsch.
Nee, das war eindeutig Englisch.
Nee, aber stell dir mal vor, er nimmt das auch auf Deutsch. Das wäre richtig random. So, Richard, ich habe jetzt hier...
Ukraine, komm, schnapp sie dir.
Ich habe jetzt hier eine Geschichte, also einen Kriminalfall, okay?
Ah, ja, erzähl.
Und ich habe die Strafen, sind tatsächlich auch mit dabei, aber ich würde dich erstmal schätzen lassen oder würde dich erstmal sagen lassen, was du geben würdest. Okay?
Ja, gerne.
Okay, pass auf. Was passiert ist? Eine japanische Sängerin wurde 2018 Opfer eines Stalkers, der eine verblüffende Methode nutzte, um sie zu finden. Er sah ein Selfie von ihr auf Social Media, in dem sich in ihren Pupillen die Spiegelung einer Straßenszene erkennen ließ. Mit Hilfe von Google Street View konnte er den genauen Ort bestimmen, an dem das Foto gemacht worden war, und fand so ihre Wohnung. Er lauerte ihr dort auf und griff sie an. So. Was daran außergewöhnlich war, es war das erste bekannte Verbrechen, bei dem Reflexionen in einem Foto zur Identifizierung des Aufenthaltsortes eines Opfers genutzt wurden. Und der Täter kombinierte also Social Media, optische Analyse und digitale Kartendienste, eine Form von Hightech-Stalking. Jetzt ist die Frage, was ist die Strafe dafür? Also wie die genau verletzt wurde und sowas, das sieht man jetzt nicht, aber es steht nur da, er griff sie an. Also es scheint nicht so übertrieben schlimm gewesen zu sein, dass die dass sie jetzt halb tot war und so. Also keine gefährliche Körperverletzung, will ich damit sagen.
Ja, aber wir müssen uns jetzt auf ein Szenario festlegen.
Wie bitte?
Wir müssen uns auf... Ich komme nicht drauf klar, dass du gerade gesagt hast, er hat sie angegriffen, aber es war jetzt nicht so schlimm.
Nein, das wollte ich ja... Mann, Alter, du weißt ja, wie ich es meine. Ich meine, es war jetzt keine gefährliche Körperverletzung.
Ja, aber gib mir mal ein Beispiel, auch wenn es jetzt nicht mehr da stand, was genau er gemacht hat, weil nur dann kann ich dir natürlich auch eine mögliche Strafe nennen, die ich verhängen würde.
Nochmal, was ist jetzt deine Frage?
Du musst mir sagen, wie jetzt genau der Angriff ausgesehen hat. Und ja,
das weiß ich nicht.
Da, aber, ja, aber dann denk dir was aus, damit wir ein konkretes Beispiel haben.
Na okay, er lauerte ihr auf, hat sie in eine Ecke gedrängt und ist dann weggerannt.
Also er hat sie gar nicht berührt.
Doch, er hat sie an die Ecke gedrängt mit seinen Händen.
Er hat sie in die
Ecke gedrängt. Hat sie gegen die Wand gedrückt. Und ist dann gesagt, und ist wieder gegangen.
Dann würde ich dem Kollegen jetzt einfach mal, ich würde dem 3 Jahre geben.
Oh, stabil. Der hat 2 Jahre und 6 Monate Gefängnis bekommen.
Ja, okay. Also ich hab auch gedacht, dass die wirkliche Strafe, also wir wissen ja nicht, was genau er gemacht hat, ne? Aber ich habe jetzt gedacht, wenn der dich einfach mit seinen Händen in die Ecke gedrängt hätte, dann ist die Strafe wahrscheinlich ein bisschen niedriger. Aber ich wollte bewusst noch ein bisschen was obendrauf geben. Wir haben ja vorhin gelernt, dass diese Abschreckungsmaßnahme da auch irgendwie eine Rolle spielt. Und ich finde einfach kaum irgendwelche Sachen so widerlich wie Gewalt gegenüber Frauen oder Schwächeren oder Schutzbefohlenen und so.
Egal.
Das
finde
ich alles, ja, das gibt, für mich ist was anderes. Also wenn du jetzt irgendwie einen besoffenen Typen hast und einen anderen besoffenen Typen und die polieren sich gegenseitig die Fresse aufs Äußerste und kommen da mit irgendwelchen Brüchen ins Krankenhaus, juckt mich deutlich weniger, als wenn Leute gezielt, Frauen sind ja nun mal häufig Opfer, ist auch anders gemeint, als es klingt, dann ist das für mich einfach eine Art, wo ich ein ganz, ganz großes Problem habe, wo sich dieses Gerechtigkeitsempfinden, das du angesprochen hast, wo du meintest, dass viele Schöffen das wahrscheinlich intrinsisch haben, das springt bei solchen Fällen so zu 100% bei mir an. Und deswegen hätte ich jetzt 3 Jahre gesagt, wenn der die Frau wirklich richtig angegangen wäre, dass die vielleicht irgendwie wirklich körperliche Schäden genommen hätte, wie groß auch immer, dann wäre ich nochmal drastisch nach oben gegangen.
Ja, ich auch. Okay.
Also was hättest du jetzt gegeben?
Wahrscheinlich auch so die Drehe, so um die 2, 2,5 Jahre. Wahrscheinlich auch gesagt, ja. Okay. Also es zeigt ja schon, dass er nicht ganz Taco ist, ne?
Ja, und das zeigt vor allem, dass wir theoretisch auch in der Lage sind, Richter zu sein.
Richtig. So.
Lass mal die nächsten Fälle noch für die nächsten Folgen mit vormerken, dass wir das nicht überstrapazieren, sondern immer so jede Folge so einen mit reinnehmen. Finde ich ganz cool.
Oh, jetzt habe ich mich da gerade reingelesen und war voll drin. Na gut.
Ja, hey, klar. Es ist eine,
ich hoffe, ich finde dies nächste Mal wieder.
Ja, ich sag mal, du musst ansonsten auch nur googeln. Wir haben jetzt noch nicht so viele behandelt.
Ich habe nicht gegoogelt, ich habe ChatGPT gefragt. Ich war schon eine Stufe weiter.
Okay. Ich muss dir nämlich auch noch einiges erzählen, Tom. Ich bin das erste Mal in meinem Leben in Bremen gewesen.
Das erste Mal?
Ich war noch nie in meinem Leben in Bremen.
Wo war das andere, das Pokalspiel der Frauen?
In Hamburg.
Ach, das war in Hamburg. Ich dachte, das war schon in Bremen. Du warst das erste Mal im Bremer Stadion?
Ich war das allererste Mal in Bremen und das allererste Mal im Weserstadion.
Oh, wie ich... Erzähl.
Also, wir sind das komplette Wochenende in Bremen gewesen. Wir sind Freitag hochgefahren. Samstag 17.45 Uhr war das Spiel. Und Sonntag sind wir wieder zurückgefahren. Und wir hatten ein Hotel direkt am Bahnhof. Und Bahnhöfe in Großstädten sind ja immer so eine Sache, ne? Da ist meistens irgendwie alles ein bisschen asozial. Und ich muss aber sagen, obwohl der Bahnhof rein rational gesehen auch ein bisschen asozial war, kam er mir deutlich weniger asozial vor, weil es ja der Hauptbahnhof von Bremen ist. Ja jetzt nicht irgendein Hauptbahnhof, sondern ist ja der von Bremen, muss ich sagen. Und allein die Fahrt in die Stadt rein war ganz, ganz spannend für mich emotional. Also ich war deutlich weniger so gerührt oder aufgewühlt, als ich dachte. Aber ich bin großer Werder Bremen-Fan, seit ich denken kann. Also das fing in Kindergartenzeiten wirklich an. Und ich habe quasi mein komplettes Leben, so in dem ich jetzt so Erinnerungen habe, die ersten paar Jahre jetzt mal rausgenommen, habe ich eine ganz starke emotionale Bindung zu diesem Ort, ohne jemals da gewesen zu sein. Und jetzt war ich auf einmal da und kann gleich von vornherein sagen, also dass Bremen jetzt ein Bundesland ist, wäre jetzt nicht zwingend notwendig. Dafür ist es mir ein bisschen zu sweet, so ein bisschen zu klein. Zumindest das, was ich gesehen habe. Ne? Ich habe jetzt hauptsächlich nur die Innenstadt gesehen und bin jetzt keineswegs irgendwie alle Viertel durch oder habe wahrscheinlich auch nur ein sehr verzerrtes Gesamtbild. Aber wie ein eigenes Bundesland kam es mir jetzt nicht vor. Also Hamburg ist ja kein Bundesland und Hamburg wirkt auf mich endlos größer eigentlich. Naja, und dann haben wir uns ein bisschen die Innenstadt angeguckt. Da gibt es auf diesem Rathausplatz, müsste das sein, also auf jeden Fall so ein Platz im Zentrum, gibt es die Bremer Stadtmusikanten. Die sind da irgendwie aus Metall und stehen da so in der Ecke und ich muss sagen, wow, ist das unspektakulär.
Ja, was ist denn erwartet?
Also die Bremer Stadtmusikanten, die können nix, habe ich festgestellt. Aber wer was kann, ist die Thalia vor Ort. Und zwar gab es dort in der Thalia in Werder Bremen Stand.
Ach, crazy.
Und das
wie sind sie denn dazu gekommen?
Ich denke, das liegt an der Regionalität.
Meinst du?
Oh, ja, denke ich. Also ich war in der Thalia und habe die Hälfte der Zeit am Werder Bremen Stand verbracht und die andere Hälfte habe ich am Harry Potter Stand verbracht. Und wir sind am Samstag, am späten Vormittag sind wir da gewesen. Und umso später es wurde, desto mehr Menschen kamen auf einmal so mit Fanartikeln an. So, dann gab es die ersten Trikots und Schals und Mützen und die ganzen üblichen Sachen, die man kennt. Und auch das war ganz interessant für mich, weil ich habe ja, wie gesagt, wenig Erfahrung mit Fußballstadien und generell mit großen Fußball-Events. Also viel geguckt insgesamt, aber wenig vor Ort gewesen. Und in der Stadt zu sein, wo auf einmal immer mehr Leute in Grün-Weiß rumlaufen und immer mehr Werder-Wappen zu sehen sind, das war super interessant für mich. Und ich hatte bei allen das Bedürfnis, die irgendwie dahin zu gehen und die anzuquatschen und die in den Arm zu nehmen. Und auch als wir dann später am Stadion gewesen sind, es war mit 37.000 Leuten ausverkauft. Von den 37.000 kannst du ein paar Leute rausrechnen, die HSV-Fans gewesen sind. Gegen die haben unsere Frauen ja gespielt. Und, habe ich noch gar nicht erzählt. Es war Frauen-Bundesligaspiel Werder Bremen gegen Hamburg. Also ein wunderbares Derby, eins der größten Derbys in Deutschland, zwischen, das immer zwischen diesen Vereinen stattfindet. Und es ist ein Zuschauerrekord gewesen im Weserstadion für die Frauen. Und die HSV-Frauen sind zu dieser Saison erst aufgestiegen. Das heißt, das war das allererste Mal Nordderby in der Bundesliga. Das ist halt ein super geiles Event. Und wenn du die HSV-Fans rausrechnest und dann mal noch die Bremen-Fans, die jünger sind als ich, da gibt es ja nun doch mittlerweile einige, bleiben vielleicht noch so 30.000 Leute übrig, die da vor Ort waren, die emotional gesehen sehr ähnliche Jahre durchgemacht haben, parallel zu meinen. Du weißt ja, wie man mit seinem Fußballverein mitlebt, so wie man sich freut und gute Zeiten hat, wenn man sportlichen Erfolg hat, wie man aber auch leidet und zusammenhält und kämpft und sich auch mal aufregt und so, wenn man schlechte Zeiten hat. Und super viele von den Leuten, die ich da gesehen habe, haben emotional gesehen so viele Parallelen zu meiner Vergangenheit. Das fand ich auch ganz, 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 ganz spannend. Also das hat mir wirklich, man sagt ja immer, ja, das sind dann immer alle eine große Familie und so, aber so hat es sich halt wirklich angefühlt. So. Und wir sind dann irgendwann, als es in Richtung des Stadioneröffnung ging, sind wir losgelaufen und es schwärmen ja immer alle von diesem Weg zum Weserstadion in Bremen. Ne? Du läufst da auf dem Osterdeich lang, das ist genau an der Weser, und läufst da, keine Ahnung, 20 Minuten am Wasser entlang, hast in der Ferne schon das Stadion mit diesen großen Flutlichtmasten und kommst dann da immer näher, bis du eben dort bist. Und da haben wir uns auch norddeutsches, vielleicht sogar Bremer Bier, das weiß ich gar nicht genau, ein schönes Hackebeck-Bier aufgemacht und sind da langgelaufen und zum Stadion am Wasser entlang. Es war unfassbar schön, ganz viele andere Leute, auch viele HSV-Fans so, und bei den Männern, wenn die da gegeneinander spielen, das ist ja ein Hochsicherheitsspiel mit riesen Polizeiaufgebot und so, und dort habe ich gefühlt keine Polizisten gesehen und da war Bremen und Hamburg, alles stand bunt gemischt durcheinander. Ich habe nirgendwo auch im Ansatz nur Spannungen wahrgenommen, genau, also da, was der Fußball vom Fußball lernen kann, auf jeden Fall. Super schön, was für ein Familienevent das sein kann und wie eine sportliche Rivalität ist. So, ich bin vorher auch, ich hatte dann vielleicht auch schon leicht ein Sitzen, aber so richtig, so, ich hatte perfekt ein Sitzen, genauso wie man gerne ein Sitzen haben möchte. Bin ich dann auch zu so ein paar Leuten hin, die HSV-Trikot anhatten, dann habe mit denen so gequatscht und so ein bisschen hin und her gefrotzelt. Aber alles auf so einer schönen gemeinschaftlichen Ebene, dass es auch für die anderen witzig war, und ich mache ja da auch niemanden dumm an, ne? Und also insgesamt alles friedlich wie die Hölle. Und dann ging es in den Fanshop. Und ich möchte jetzt mal wissen, wenn du jetzt in den Liverpool-Fanshop gehst, und du warst ja, nee, du warst noch nicht am Stadion, ne?
Nee.
Wenn du jetzt in den Liverpool-Fanshop gehen würdest, dann wäre ja klar, du würdest dir da was kaufen, ne?
Ja.
Wie viel Geld würdest du bedenkenlos ausgeben, ehe du anfängst, drüber nachzudenken, okay, also so viel müsste ich dann, also ab jetzt sollte ich mal drüber nachdenken, ob ich das wirklich mache.
200 Euro.
Geil, ich wäre nämlich bei 250, wo ich dann gesagt hätte, okay, jetzt sollte ich wirklich drüber nachdenken.
Ich hatte auch gerade 300 Euro im Kopf, aber dachte mir, naja, 300 Euro ist schon ganz schön viel. Also habe ich vielleicht doch ab 300 nachgedacht. Nee, 200. Also über 200 würde ich mir dann denken, ja, nur wenn es wirklich richtig gut ist.
Ja. Also ich habe 137 ausgegeben, aber auch nur, weil dieses, ich wollte noch ein zweites T-Shirt holen eigentlich und auch noch eine Cap und eine Tasse wollte ich auch und Trikot habe ich natürlich auch geguckt, aber das ist dann alles nicht geworden. Ich habe ein anderes T-Shirt, ich habe ein Hoodie, ich habe ein Schlüsselband und ich habe einen Schal und bin sehr, 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 sehr zufrieden damit. Ich
aber ja, wieso nicht das neue Trikot, Richard? Das ist doch geil.
Das neue Trikot ist cool. Aber ich habe ja schon ein relativ aktuelles, und zwar das Heimtrikot aus der letzten Saison. Und das finde ich nochmal geiler. Und damit bin ich erstmal zufrieden. So, und das neue hätte ich mir geholt, weil ich sage, ja, sieht cool aus. Aber hat mir dann doch hinten haben mir so ein paar Prozentpunkte gefehlt, dass ich sage, dafür zahle ich jetzt nochmal, weiß nicht, was das gekostet hätte, aber irgendwie 110 Euro oder so.
Oh ja, bei Liverpool hat er jetzt auch Trikots. Da gibt es einmal normales Trikot und einmal Match, also so richtige. Also die Trikots, die man kaufen kann, sind ja nicht die, die im Spiel anhaben. Aber die im Spiel anhaben, werden jetzt auch verkauft, sind nur deutlich teurer. Die kosten, ich glaube, 150 Euro. Und ich mir denke, ey, Alter, Leute, das ist ein T-Shirt. Also seid ihr noch ganz dicht oder was ist hier los?
Ja, ist auch wild.
Ja, es ist wirklich krank, was Trikots an Preis zugelegt haben.
Ja, aber wenn du das kaufst für 150 Euro, dann finanzierst du auch den nächsten 100 Millionen Einkauf mit. Da kannst du sagen, den habe ich mitbezahlt.
Ja, kann ich jetzt sagen. Kann ich ja bei 2 Einkäufen sagen.
Ja, siehst du?
Aber 2 über 100 Millionen geholt. Ja, das sind ja nicht Lumpen. Und ein knapp unter 100 Millionen. Ist ja mega.
Deine Jungs.
Meine Jungs. Und, ich habe alle 3 mitbezahlt.
Ja, wärst du nicht Liverpool-Fan, hättest du die zur Wismut nach Gera geholt.
Ja, es ist knapp gescheitert.
Dann sind wir ins Stadion reingegangen. Haben uns erstmal mit einem schönen Maß Bier ausgestattet. Und dann kommst du so rein. Wir waren im Oberrang. Und dann war mein erster Gedanke, wow, ist kleiner, als ich gedacht habe.
Was?
So, also ich bin, echt jetzt? Ich bin, wie gesagt, in wenig Stadien gewesen. Und also ich war in Jena, ich war in Erfurt, ich war auf St. Pauli im Millerntor. Und ich war zuletzt im Volksparkstadion. Und Volksparkstadion fasst ja mit 57.000 Leuten gleich nochmal 15.000 mehr als das Weserstadion. Und den Vergleich, jetzt im April war ich, glaube ich, in Hamburg, dieses Riesenstadion und jetzt das Weserstadion, das wirkt doch eine ganze Ecke kleiner. Aber als das voll gewesen ist und die Fans in der Ostkurve angefangen haben zu singen und zu springen, was übrigens schon beim Warmmachen, als die Mädels reingekommen sind, was da schon losging, das war stimmungsmäßig unfassbar. Ich habe neben mir einen fremden Mann sitzen gehabt und dann kommt man ja im Laufe des Spiels, ohne dass man sich jetzt irgendwie näher kennenlernt, aber doch ab und zu in den Genuss einer Unterhaltung. Und das ist einer, der regelmäßig im Weserstadion ist, also auch wirklich ein Bremer. Und ich habe den mal gefragt, wie die Stimmung heute so ist, weil mir kam das extrem krass vor im Vergleich zu den Heimspielen von den Männern. Und da hat er gesagt, das ist mindestens dasselbe Level, wie wenn jetzt hier die Männer spielen würden. Und das hat mich sehr, 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 sehr stolz gemacht, dass jetzt nicht nur irgendwie Familien da waren, weil es ist klar, dass ja Frauenfußball familienfreundlicher ist, aus den Gründen, die wir vorhin schon benannt haben, weil einfach weniger, und meine ich so, wie ich sage, weniger Trottel einfach dabei sind. Und weil ich glaube, viele Männer, die so irgendwie toxisch sind und einen Hang zur Gewalt haben, das sind wahrscheinlich auch tendenziell eher die Männer, die sagen, Weiber, guck ich mir nicht an. Und dass, wie gesagt, nicht nur Familien da waren, sondern dass wirklich auch die aktive Fanszene, die 90 Minuten lang singen und springen und Action machen, dass die wirklich auch genauso da rein investieren und auch alle vor Ort sind. Und ich habe mich im Nachhinein noch viel belesen und selbst der Oberrang oberhalb der Ostkurve, die wohl bei den Männern, wo da meistens nicht so viel passiert, selbst da sind alle mitgesprungen, haben mit Action gemacht. Und ja, es war ein unfassbares Event. So, und ich merke auch langsam, wie ich selber immer tiefer in den Frauenfußball eintauche. Ich habe bei weitem weniger Ahnung als vom Männerfußball, aber ich habe die ganzen Seiten abonniert, es interessiert mich auch wirklich, ich bekomme mehr und mehr Überblick und es macht mir große Freude, weil das Ganze einfach noch nicht so verdorben und von der Bevölkerung entrückt ist, wie es beim Männerfußball der Fall ist. Einerseits, weil da weniger Geld ist, andererseits, weil die noch nicht alle so durchprofessionalisiert sind und so. Also das stiftet schon Identifikation, ohne dass ich jetzt sage, dass jeder das mögen muss. Das kann jeder für sich entscheiden, aber ich persönlich mag das sehr gerne. Und es gibt einen letzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Und zwar nach dem Spiel, das unsere Bremer Frauen natürlich 2-0 gewonnen haben, weil die Nummer 1 im Norden sind wir, ist eine Spielerin der Bremer zu den Fans gegangen und einer von den Fans hatte so ein Kackhaufen-Emoji mit der HSV-Raute, also mit dem Wappen vom HSV drinne. Und da hat die Spielerin sich das geholt und ist über den Platz gelaufen und hat das so hochgehalten. Und das gab am selben Abend noch Artikel in der Bild-Zeitung von wegen Provokation und Schande und Respektlosigkeit und so. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen und sind beide der Meinung, dass das im Zuge einer Rivalität eines Derbys absolut im Rahmen ist. Also lass die Leute doch mal ein bisschen Emotion haben und die auch ausleben. Und im Nachhinein hat sie sich sogar bei Instagram, nachdem sie auch von haufenweise HSV-Fans, Männern natürlich, diffamiert worden ist, hat sie sich entschuldigt hat gesagt, hier mit Respekt und bla 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 und sollte man nicht machen und tut ihr leid, wenn sie da jemandem zu nahe getreten ist. Das mal Shame on die Leute, die da hier online irgendwelche anderen Leute diffamieren. Hat jetzt tatsächlich der DFB Ermittlungen aufgenommen gegen Medina Desic.
Okay, das ist wild. Also das ist wirklich
das wild. Das ist eine Riesenfrechheit, oder?
Ey, kann man da nicht, oh, das ist, Mann, ey, weißt du, jeder quatscht immer die ganze Zeit, wir brauchen mal wieder richtige Typen im Fußball. Also in dem Fall jetzt natürlich keine Typen, aber du weißt, was ich meine. Ich meine einen Typ Mensch.
So. Ja, ja, genau.
Der irgendwie mal ein bisschen aus der Reihe tanzt, irgendwann wie man das Ereignis macht, auch vielleicht mal ein bisschen provoziert und dann gibt es jemanden und der wird sofort niedergeknüppelt. Das geht nicht, das geht nicht. Ey, lass die Leute doch mal machen. Alter, dann kommt halt beim nächsten, weißt du, eine coole Reaktion wäre, bis aufs nächste Spiel zu warten, dann kommt dann kommt irgendeine Hamburger-Fanszene und stichelt halt ein bisschen zurück. So. Weißt du, da hat dann jeder mal gestichelt, das ist doch alles in Ordnung, Alter. Ich check's nicht. Ich check wirklich nicht, wo da das Problem ist.
Nee, also das fällt für mich auch zu 100% in einen Rahmen der Rivalität rein, wo ich sage, genau das macht doch den Sport aus. Genau solche Nicklichkeiten und so. Und das ist ja nun wirklich nichts Schlimmes.
So, ja, und ich weiß auch nicht, was, also
auf der anderen Seite
fehlt irgendwie im Fußball dieses genau sowas, so dieses Extra-Moment, weißt du, so Momente, die einfach kreiert werden. So, es ist einfach alles, immer alles gleich momentan.
Genau, und wenn ich mir vorstelle, angenommen jetzt die HSV-Frauen hätten gewonnen und es wäre genau umgekehrt gewesen, dass eine Kackhaufen-Emoji mit der Werder-Bremen-Raute hochgehalten worden wäre, da hätte ich kurz müde gelächelt und dann wäre es für mich egal gewesen. Also ich fühle mich da weder persönlich angegriffen und erst recht nicht
irgendwie.
Nee, überhaupt nicht. Und da erst recht
Doch.
Ich hätte mich sowas von persönlich angegriffen gefühlt und hätte mir überlegt, wie ich es den heimzahlen kann, Alter. Das kannst du aber wissen.
Ich hätte direkt online, ich hätte 20 Dickpics und böse Beleidigungen geschickt. Das wäre meine Reaktion gewesen. Also wirklich Okay. Erbärmliche Pfeifen. So, also es ist Punkt 1 schon mal, sich von sowas angegriffen zu fühlen und dann auch noch...
Hallo, ich meine das ernst. Ich hätte mich dazu wirklich angegriffen gefühlt.
Ja, du hast ja auch psychische Probleme.
Okay, das ist der Punkt. Okay, bitte mach weiter. Danke.
Jedenfalls im Männerfußball, ne, wo es einen Felix, einen Mecher gibt zum Beispiel, der queerfeindliche Sachen repostet oder wo es einen Kevin Behrens gibt, der bei Wolfsburg bei einem Pressetermin war und dort eine Regenbogen-Kapitänsbinde tragen sollte und gesagt hat, so eine schwule Scheiße trage ich nicht. Da werden natürlich, also da ermittelt der DFB natürlich nicht, gell? Also da sagen wir zwar mal, naja, schön finden wir es nicht, aber wehe, es kommt jetzt beim Frauenfußball eine, die in der Emotion mal kurz hier so ein Kack-Pappschild hochhält. Also ich find's wirklich erbärmlich.
Also, ja, verstehe ich, wo du herkommst, aber ich bin da trotzdem auch so, diese Regenbogen-Kapitänsbinde, die können von mir aus überall, kann die benutzen, wer will, aber ich will im Fußball keine verfickte Politik. Ich will da keine Politik, das ist ein Sport und keine Politikveranstaltung.
Ja, aber was haben denn die Vereine in ihren Regularien mit drinstehen? Das sind genau solche Sachen wie Menschlichkeit und Miteinander. Und Regenbogenfahne heißt nicht, yay, Schwuchteln sind cool, sondern Regenbogenfarbe heißt, also Regenbogen bedeutet einfach nur, du kannst sein, wer du willst und du kannst machen, was du willst, solange du jetzt anderen nicht auf die Ketten gehst damit. Und das sind genau diese Sachen, die in den Vereinsstatuten mit drin stehen. Das sind genau die Werte, für die der Sport eigentlich steht.
Ja, und ja, genau. Dann muss ich aber die Werte aber leben und nicht mit irgendeiner komischen Kapitänsbinde da stehen und sagen, hier, guck mal, ich bin sowas von, ne, dafür und hier und da, sondern einfach mal die Dinge durchziehen. Ich verstehe immer nicht, was man da immer für Zeichen setzen muss, Mann. Das ist doch im Fußball selbstverständlich. Jeder, der Fußball spielen will, kann Fußball spielen. Das ist doch auch so.
Ja, aber es ist ja für die Anhängerschaften, so für die Fans ist das ja nicht selbstverständlich. Und du hast natürlich als Spieler des Clubs mit so einer großen Aufmerksamkeit auch irgendwie, bist du ein Repräsentant. Und wenn solche Termine anstehen, nee, eben nicht. Dann... Ja, für mich schon.
Warum ist man ein Repräsentant? Man ist gar kein Repräsentant für irgendwas. Man ist ein Fußballverein. Und hier geht es also um Fußball und nicht um Politik. Also ganz einfach. Schluss aus Ende.
Das sind Arbeitgeber. So. Und wenn mein Arbeitgeber jetzt die Rewe sagt, ey, pass auf hier, Chef kommt an und sagt, mach mal das und das, dann mache ich das. So, wenn mein Arbeitgeber mir das sagt.
Auf gar keinen Fall. Du bist doch kein Sklave, Mann. Du bist ein Arbeitnehmer.
Ja, aber das ist, also das, wenn es um Menschenrechte geht und um du kannst sein, wer du möchtest und wir sind gegen Diskriminierung und so, dann sind das Werte, wo ich sage, yo, die teile ich auf jeden Fall, da stehe ich gerne mit dahinter.
Genau, und dann kannst du das von dir aus machen. Also wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn Marco Reus sagt, ich komme jetzt morgen zum Spiel und möchte eine Regenbogen-Kapitänsbinde tragen, dann ist es okay, dann macht er das als Marco Reus. Und nicht als nicht der Verein, der irgendwie irgendwo eine Richtung vorgeben muss, wie gedacht werden muss. Das geht nicht, das ist Fußball, es ist ein Sport und es ist keine Politik. Ich sag's jetzt zum vierten Mal oder dritten Mal, ich weiß. Aber
es wäre ja auch so. Was anderes gewesen, wenn der Behrens da gesagt hätte, ich möchte das nicht tragen.
Ja, der hat sich total idiotisch ausgedrückt, da bin ich ja voll deiner Meinung. Das muss auch bestraft werden, so eine idiotische Aussage.
Also mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, dass die jetzt alle bestraft werden müssen. Mir geht es darum, dass die nicht bestraft werden, aber eine Medina Desic für diese Kacknummer jetzt, ich weiß nicht, ob sie bestraft wird oder nicht, aber dass da jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Darum geht es mir. Also das sind einfach, also das steht in keiner Verhältnismäßigkeit. Das ist nur der Punkt, den ich machen wollte.
Bin ich vollkommen bei dir und vollkommen deiner Meinung.
Was würdest du, wie lange, was für eine Strafe würdest du Medina Desic geben?
Gar keine.
Und was für eine Strafe würdest du Behrens geben?
Na, für die Aussage mit der schwulen Scheiße, meinst du?
Ja.
Diese schwule Scheiße trage ich nicht.
Ja.
Will ich den sperren? Die Frage, Barty, hör auf jetzt, Mann. Der geht mir auf den Sack, da ist eine Katze im Garten und der knurrt hier die ganze Zeit rum.
Oh.
Wie lange würde ich den geben? 10 Spiele Sperre.
Okay. Ich würde den einen Monat in den Knast stecken.
Was?
Das
ist so hart, oder was?
Naja, also ich habe noch nie gehört, dass ein Gericht 10 Spiele Sperre verhängt, Tom. Wir haben doch vorhin drüber gesprochen. Und das ist die Mindestfreiheitsstrafe. Und da ist er kürzer raus, als wenn er 10 Spiele Sperre hat. Und das ist so mal, der wäre so kurz angeknastet.
Der wäre so kurz angeknastet. Ja, aber nee, also das ist... Weiß ich nicht. Ja, okay. Also wenn ich das aus dem Fußball raushalten will, hast du schon eigentlich recht, dass er damit auch rechtlich bestraft werden müsste und nicht nur fußballerisch.
Ja, aber ich sag mal, ich würde es dann wahrscheinlich dann vielleicht auch auf Bewährung aussetzen und dann würde ich aber sowas von 140 Sozialstunden ansetzen.
Nein, das ist viel zu viel.
Ja, ich würde den richtig nerven.
Ja, ja.
Ich würde es auch so begründen als Richter. Ich will den richtig nerven.
Ja, das geht aber nicht. Du wärst ein schlechter Richter.
Ja, ist doch okay. Studiert, ist mein Job.
studiert. Aber nicht mehr eingesetzt ist nicht mehr eingesetzt, ne?
Ja, freie Zeit ist freie Zeit.
Keine Bezahlung ist keine Bezahlung, Richard.
ja, Krankschreibung ist Krankschreibung.
Na, das, wem willst du denn krankschreiben? Die Arbeit, wo du nicht hingehst?
Ja, ja.
Ich habe jetzt heute gelesen, dass der Erste irgendwie im Bundestag vorgeschlagen hat, dass man Krankschreibungen erst ab 2 Wochen braucht. Wenn man 2 Wochen zu Hause war, ist okay. So 2 Wochen Karenz quasi und dann erst eine Krankschreibung braucht. Ich dachte, what the fuck, Junge, willst du Deutschland in Ruin treiben oder was?
Also ich finde die Sache mit der Karenzzeit, die Idee finde ich eigentlich ganz gut. Also im Uniklinikum zum Beispiel und wahrscheinlich auch in diversen anderen Einrichtungen, ich weiß nicht, ob du das auch hast, KOS, krank ohne Schein?
Ja, KO heißt es bei uns, genau.
Das Konzept finde ich cool. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Tage sind das bei euch?
Maximal 3 am Stück.
In welchem, pro Woche oder pro Monat? Oder wie?
Egal,
wie
wenn du dann einen Tag wieder auf Arbeit warst, kannst du wieder 3 Tage nehmen.
Ach krass, okay. Weil das Konzept finde ich eigentlich ganz geil, für wenn du wirklich mal angeschlagen bist und mal einen Tag raus bist oder dich nicht so fühlst oder irgendwie was, irgendwie Scheiße zu erledigen hast, privat irgendwie was Wichtiges. Aber 2 Wochen sind viel zu viel.
Aber dann geht das bei uns auch nur mit dem Einverständnis der Zentrumsleitung sozusagen. Also, die kann auch darauf bestehen, dass sie einen Krankenschein kriegt.
Sei ihr gutes Recht, dann habe ich ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen. Aber das Konzept an sich finde ich erstmal gut.
Aber ich denke mir dann immer, weißt du, es passiert dann auch mal schnell, dass die sich an ein Eigentor schießen, weil wenn ich nur mal Kopfschmerzen habe und einen Tag zu Hause bleiben will, wegen den Kopfschmerzen, und die dann sagt, nee, dann geh bitte zum Arzt, dann kann da doch mal schnell sein, dass er mich eine Woche krank schreibt, ne?
Ja, deswegen. Also, dass genehmigt werden muss, finde ich prinzipiell erstmal fair. Ich sag mal, man möchte ja auch selber, dass das Konzept jetzt nicht missbraucht wird, aber dass man nicht theoretisch wegen jedem Scheiß gleich zum Arzt rennen muss und die Praxen da ein bisschen entlastet, das finde ich ganz cool.
Aber es geht ja jetzt mittlerweile schon telefonisch, jetzt wo ich hier den grippalen Infekt oder die Grippe hatte, war es mir auch möglich, einfach anzurufen und zu sagen, hier, ich bin krank und ich bräuchte mal halt eine Woche Krankschreibung. So, wie machen wir es? Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, machen wir fertig, sagen Sie mir Ihren Namen, bla bla bla, fertig. Ich musste nicht mal da hingehen, ich musste nicht mal irgendwas abholen.
Also was ist mit deiner Krankenkarte? Nicht mal die brauchten die.
Na, die war anscheinend noch quartalsmäßig gültig und dann musste ich da nicht hingehen, ne?
Ja, das ist cool. Finde ich auch sinnvoll so.
Was heißt anscheinend? Ich war ja die Woche vorher schon krank. Oder 2 Wochen vorher schon krank.
Ja. Mein kleiner Bruder Erik hat mich jetzt letztens... ich saß im Studio und habe Mucke gemacht und da kam mein kleiner Bruder Erik rein und hat mich gefragt, was eigentlich mein Lieblingserkältungssymptom ist. Und die Frage fand ich mega cool und die würde ich gerne an dich weitergeben.
Lieblingserkältungssymptom? Syndrom?
Genau.
Symptom?
Symptom, genau. Also mit welchem Symptom kommst du am besten zurecht? Welches juckt dich so eigentlich gar nicht?
Schnupfen. Schnupfen ist mir völlig egal. Also das ist ja, ich weiß nicht, warum man das triggern könnte. Das Einzige, was nervig ist, wenn der so übertrieben flüssig ist.
Meinst du jetzt eine laufende Nase?
Nee, Schnupfen. Wenn man immer mal Nase putzen muss und so.
Aber Schnupfen ist ja nix. Ich meine jetzt, wenn du eine richtige Erkältung hast, du bist wirklich so krank und hast so alle möglichen Beschwerden. Du hast hier von Glieder bis Kopfschmerzen bis Hals und Schluckbeschwerden und Müdigkeit und Unwohlsein. Also diese ganze Palette an Beschwerden. Ich meine jetzt nicht, wenn man nur so minimal angeschlagen ist und es einem eigentlich noch gut geht und nur ein bisschen die Nase läuft. Ich meine so, wenn du wirklich diese ganze Palette an Symptomen, mit welchem kommst du am besten zurecht?
Ey, ja, aber da zählt auch Schnupfen mit rein. Wenn ich richtig krank bin, habe ich immer Schnupfen.
Also ein Schnupfen ist für mich eine ganz, ganz leichte Erkältung, die eigentlich nicht der Rede wert ist.
Hey, ein Schnupfen ist eine verstopfte Nase.
Das ist für mich eine verstopfte Nase.
Okay, warte.
Also ohne, dass ich jetzt widersprechen möchte, ne? Ich weiß nicht, wie jetzt die genaue Definition ist, aber so bin ich groß geworden. Googlest du jetzt, was ist ein Schnupfen?
Ja.
Geil. Was ist ein Schnupfen?
Ist eine infektiöse Entzündung der Nasenschleimhaut. Also
eher das, was du sagst.
Was?
Also eher das, was du sagst. Also du kommst am ehesten damit zurecht, wenn deine Nase zugeschwollen ist.
Umgangssprachlich auch Rotz- oder Rüsselseuche. Das steht bei Wikipedia, Alter, drin.
Rüsselseuche klingt wie ein Synonym für AIDS.
Oder Gonorrhoe. Okay. Was hast du gefragt?
Also, ich habe gesagt, also ist ein Schnupfen eher das, was du gesagt hattest. Und eine verschlossene Nase ist für dich so das chilligste Symptom.
Ja, aber nur, wenn es nicht auf die Nebenhöhlen geht. Also schon so ein entspannter Schnupfen.
Ja.
Bei dir?
Also, warte ganz kurz noch. Was ist dein schlimmstes Symptom? Womit kommst du am schwersten zurecht?
Oh, Gliederschmerzen. Gliederschmerzen und Kopfschmerzen.
Okay. Also Gliederschmerzen sind zum Beispiel eine Sache, die hab ich selten einerseits und andererseits jucken die mich auch gar nicht eigentlich.
Was? So dieses ekelhafte Rückenschmerz, ich werd krank, Fiebergefühl?
Ja, das halte ich aus. Also, aber generell, also alles, was so an meinen Extremitäten und so ist, wo ich mir denke, also Muskelkater stört mich zum Beispiel auch nicht.
Nehme ich auch nicht, aber der Grund, warum ich mich schlecht fühle in einer Krankheit, ist genau dieses Ekelgefühl. Nichts anderes. Ob ich jetzt Husten habe, ist mir scheißegal. Also mir geht es ja trotzdem gut, auch mit Husten. Aber wenn ich dieses Krankheitsfiebergefühl habe, das ist das Schlimmste von allen.
Ich finde, das Schlimmste ist die Art von Halsschmerz, bei der man so Schluckbeschwerden hat.
Was? Du findest Halsschmerzen am schlimmsten?
Nee, also ich finde prinzipiell, wenn das so ein normaler, chilliger, konstanter Halsschmerz ist, der morgens so ein bisschen unangenehmer noch ist beim Aufwachen und dann pegelt der sich aber gegen 10 Uhr vormittags ein, mit dem komme ich das super easy zurecht. Mit dem komme ich super easy zurecht, weil der ist eigentlich nur unangenehm, wenn man redet und so. Und ich kann extrem gut stundenlang und tagelang meine Fresse halten, wenn ich krank
wirklich,
bin.
Wirklich, hast du da Schmerzen beim Reden?
Also das strengt mich an, ja.
Ach, crazy, und das geht mir gar nicht so. Also wenn ich Halsschmerzen habe, kann ich trotzdem den ganzen Tag quatschen. Das tut nur beim Schlucken weh.
Nee, also das sind für mich unterschiedliche Halsschmerzen, weil die, wo es beim Schlucken weh tut, was du ja... Also was nachts schon mal die Hölle ist, aber auch, was du, also man schluckt ja generell regelmäßig am Tag und auch noch beim Essen und so und dann soll man viel trinken und dann machst du dir früh so einen Liter Tee und ziehst den irgendwie so weg und musst auch die ganze Zeit schlucken, schlucken, schlucken. Das ist für mich das Schlimmste, weil das so andauernd wiederkehrend ist und einen so permanent daran erinnert, wohingegen so ein Halsschmerz, der so sich über einen Vormittag auf ein Normallevel einpegelt und so konstant ist, den kriegt man so... Den vergisst man so mit der Zeit, wenn man sich effektiv ablenkt, aber das mit dem Schlucken kommt immer wieder zurück. Also mein Lieblingssymptom und mein Hasssymptom liegen ziemlich nah beieinander, also liegen beide im Hals.
Okay, aber ich glaube, dann legt sich das wahrscheinlich bei dir auf den Kehlkopf, dass sich das dann so richtig unangenehm wehtut im Hals so.
Kann sein, weiß nicht genau, woher das kommt.
Das habe ich exakt noch nie in meinem Leben gehabt.
Es ist zum Glück auch eine Sache, die ich nur habe, wenn ich richtig krank bin und das bin ich sehr selten.
Was, aber ich hatte auch schon einmal in meinem Leben so eine richtig saftige Angina, so mit richtig Belegen und eitrig und bla bla bla. Und da konnte ich nicht mal meine eigene Spucke hinterschlucken. Und das war schon dann ein anderes Level von nervig. Das muss ich auch sagen. Da hatte ich mal auch abgefuckten Halsschmerz. Da bin ich wirklich so weit gegangen, da habe ich gegoogelt, wie man Halsschmerzen wegkriegt. Weil ich, also, da haben auch keine Bonbons oder irgendwas geholfen, weil konnte ich ja nicht hinterschlucken. Da lag ich wirklich mit Quarkwickeln da. Ich habe mir Quark um meinen Hals gemacht, weil Quark angeblich Entzündungen rauszieht. Was?
Quark empfiehlt meine Mama auch immer ihren Schwangeren, wenn die Probleme mit ihren Möpsen haben. Also meine Mama ist Hebamme, das sollte ich als Kontext für diejenigen, die das nicht wissen, rausgeben.
Ja, meine Mama ist so in der Bar,
sie ist jetzt nicht so eine Privatperson, die schwangere Leute verlappt, sondern die Frau hat das gelernt und Berufserfahrung und redet sehr oft von Quarkwickeln. Hat dir das geholfen?
Nee, 0,0. Ja, ich habe dann Penicillin gekriegt als Antibiotikum und selbst das hat nicht geholfen. Also ich glaube, lass das mal 8 Tage gewesen sein, die das so ging. Und ich habe von Tag 1 an Penicillin genommen und es hat wirklich genau gar nichts gebracht.
Ja, das ist kacke. Wenn du da schon sowas Starkes reinballerst und dann wirkt es nicht mal, das ist blöd.
Ja, Mann. Das war anscheinend deutlich zu niedrig dosiert. Ich kenne das ja selber von mir, wenn man so Leuten Medikamente gibt, dann beachtet man oft nicht das Gewicht. Weil du hast ja dann, guck mal, wenn du jemanden hast, der 45 Kilo wiegt beispielsweise, ne? Mhm. Das ist ja, da brauchst du ja viel, viel geringere Dosen, als wenn du jemanden hast, der 140 Kilo wiegt. So, sagen wir mal 120 oder so 130, da haben wir das Dreifache. Du bräuchtest ja ein Drittel, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der 140 Kilo Patient oder 130 Kilo Patient eine Tablette braucht, dann bräuchte ja die 40 Kilo Patient eine Dritteltablette. Weißt du, was ich meine? Und wenn jetzt normalgewichtiger, sagen wir mal 70 Kilo, 80 Kilo Mann irgendwie eine Penicillin braucht, dann brauche ich da wahrscheinlich schon einmal anderthalb Penicillin, aber es kriegt halt irgendwie jeder die gleiche Dosis.
Und wie ist das, wenn du um diesen Sachverhalt weißt und Penicillin verschrieben bekommst, erhöhst du das dann selbstständig nochmal um ein bisschen oder bleibst du bei der verschriebenen Dosis?
Geht ja nicht. Du müsstest dann, wenn dann die höhere Dosis verschrieben bekommen, also eine gibt's halt, das Penicillin gibt's
zum Beispiel. Dass du es länger nehmen kannst dann?
Nee, Penicillin gibt's als 1 Million Milligramm, glaube ich, und als, wenn nicht Milligramm, die Dosen heißen halt Millionen, warum auch immer. Und als, weiß nicht, 2? Ich glaube noch 2. Und IV gibt's das als 5 Millionen und als 10 Millionen. Und das ist ja schon ein ganz schöner Unterschied.
So, IV übrigens, für alle, die es nicht wissen, heißt Innenverteidiger oder intravenös.
Ganz genau. weiß gar nicht, mit welchem Begriff ich häufiger in meinem Leben gearbeitet habe. Innenverteidiger oder intravenös?
Ich glaube mit Innenverteidiger.
Ah, ich glaube nicht.
Okay.
Das benutze ich jeden Tag so oft, das Wort. Ich glaube, das hat die ganzen Jahre schon aufgeholt. Ja, da kannst du das ja, also da, was war denn die Frage?
Na, du wolltest gerade irgendwas von 1 Million und 2 Millionen und...
Nee, du hast gefragt, weil wenn ich um den Sachverhalt weiß, ach so, habe ich das selber erhöhe. Du hast ja aber in der Packung immer so viele Tabletten, wie du nehmen musst.
Das meinte ich, also dann du bräuchtest dann quasi mehr, um das auf die gewisse Länge, dass das auch wirklich die komplette Therapie durchgezogen werden kann, bräuchtest du mehr Tabletten, wenn du die Dosis erhöhst.
Genau, ich bräuchte nicht 1 Million, sondern 2 Millionen Milligramm. Nicht Milligramm, ist irgendwas, weiß ich, was das für eine Einheit ist.
Und kannst du dir nicht selber zu Hause anrühren?
Penicillin, bist du hart oder was? Seh ich aus wie Miraculix.
Also meine Mama zum Beispiel ist keine Ärztin und die kann super gut helfenden Zwiebelsaft machen. Und dann kannst du ja als studierter Arzt vielleicht doch einfach mal Penicillin machen. Ich meine, das konnten die Leute vor 50 Jahren auch schon.
Wurde Penicillin nicht auch irgendwie durch so Zwiebelsaft erfunden?
Der Zwiebelsaft hat die erfunden. Der Zwiebelsaft hat Penicillin erfunden.
Nee, irgendjemand hat so einen Zwiebelsaft zusammengerührt, hat ihn stehen lassen und hat er dann aus blankem Zufall Antibiotikum entdeckt. War das nicht so?
Ich habe gar keine Ahnung.
Penicillin war, glaube ich, das erste Antibiotikum entstanden durch einen Zwiebelsaft. Ich google jetzt. Len, unterhalt die Leute.
Ja, wir sind ja auch schon relativ lange hier drin. Ich würde vielleicht noch einen letzten Punkt anführen als Rausschmeißer, wenn du damit einverstanden bist. Hast du schon die Antwort rausgefunden?
Penicillin ist 1928 durch einen Zufall entstanden, als der schottische Arzt Alexander Fleming eine vergessene Bakterienkultur untersuchte. Er stellte fest, dass ein Schimmelpilz Penicillin Notatum in seiner Schale das Wachstum von Bakterien, in Klammern Staphylokokken, verhinderte. Fleming isolierte daraufhin den das Wachstum hemmenden Stoff und nannte ihn Penicillin.
In welchem Jahr?
1928.
Ah, also vor 100 Jahren sogar schon. Ich hätte jetzt irgendwann in den 50er Jahren getippt.
Oh ja, in 3 Jahren hat Penny 100-Jähriges. Es wird immer noch, es wird immer noch eingesetzt.
Bist du durch damit? Dann würde ich zu.
Nee, weil wir wissen nicht, wie es entstanden ist.
Nee. Ja, aber im Endeffekt wird das schon das gewesen sein, was du gemeint hast mit, ist ein Versehen passiert, und da, aber es war halt nicht der Zwiebelsaft.
Ja, aber irgendwie...
Google doch mal Zutaten Penicillin. Wie viel Zucker auf 100 Gramm?
Zutaten Penicillin. Ich glaube, da ist tatsächlich wirklich viel Zucker drin, weil so geht es am besten in die...
Ich könnte
das Grundgerüst, das... Buddy, hör doch mal auf! Sag mal, tickst du noch ganz sauber? Ey, der Hund heute.
Ich könnte das dir keine einzige Zutat nennen.
Das Grundgerüst der Penicilline besteht aus 6-Amino-Penicillinsäure, einem bizyklischen Dipeptid aus Cystein, L-konfiguriert und Valin dekonfiguriert nach Konfigurationsumkehr im Biosyntheseweg.
Gesundheit. Also das Einzige, was ich verstanden habe, sind Aminosäuren, und das sind Eiweiße. Das heißt, Penicillin ist so ein richtiges Pumperessen.
Ja, ich habe es gelesen. Ich habe auch keine Ahnung, was ich gerade gelesen habe. Aber es ist irgendwas mit Cystein.
Pass auf, ich habe eine Story, mit der ich uns gerne rausschmeißen würde. Und zwar ist meine Partnerin im Rossmann gewesen. Und während sie da an der Kasse stand, ist eine Gruppe von Teenager-Mädels inklusive ihrer Handtaschen aus dem Laden rausgegangen, und dann hat sie ja wiu, wiu, wiu von wegen Diebstahl. Und dann kam ein Mitarbeiter und hat gesagt, Leute, kommt mal hier zurück. Und dann mussten die dann nochmal irgendwie einzeln da durchgehen. Und die eine ist so durchgegangen und hat nichts gepiept und ist dann wieder raus und hat von der anderen die Tasche genommen. Dann ist die andere, die ihre Tasche nicht mehr hatte, in den Laden rein, hat natürlich auch nicht gepiept. Das heißt, die haben einfach die Tasche ausgetauscht. So, und der Typ, der bei Rossmann arbeitete, der hat es nicht mitbekommen und hat dann gesagt, ach ja, komm, geht einfach, und hat die weggeschickt. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, wenn du in der Schlange gestanden hättest, hättest du irgendwie was gesagt von wegen, die haben da die Taschen getauscht, oder hättest du deine Klappe gehalten?
Ich habe meine Klappe gehalten.
Und mit welcher Begründung?
Mit der Begründung, also entweder, ich hätte sie mir erst mal angeguckt, was sie überhaupt so, also, klauen die jetzt aus einem Grund, weil sie kein Geld haben, dann hätte ich das
also,
für so ein...
Also laut der Einschätzung meiner Freundin haben die das nicht zum ersten Mal gemacht, weil die extrem cool gewirkt haben, und auch die Übergabe, das hat sehr, sehr routiniert und sehr geplant gewirkt.
Naja, aber die zweite Frage ist dann halt auch, wenn das so cool und geplant gewirkt hat, vielleicht haben die halt auch wirklich einfach nichts geklaut. Also es kann ja sein, dass sie die Tasche einfach nur gegeben hat und dass sie sie halt wirklich hält.
Ja, aber es ist möglich, aber sehr unwahrscheinlich.
Finde ich jetzt nicht so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Wenn ich da durchgehen müsste, würde ich vielleicht auch sagen, hier, halt mal.
Ja, aber es geht ja gerade darum, Sachen eingesteckt zu haben, und da ist die Tasche natürlich, ich sag mal, das ist die perfekte Tatwaffe.
Ja, oder die bescheuertste, weil da würde ich als erstes reingucken.
Hm. Jedenfalls hat meine
Freundin vielleicht eher eine Kapuze packen oder sowas, aber ja, okay.
Meine Freundin hat auch nicht reagiert. Ich habe auch nicht reagiert, und dann habe ich überlegt, wenn ich Mitarbeiter gewesen wäre, dann hätte ich reagiert, glaube ich.
Ja, als Mitarbeiter natürlich.
Das ist dann irgendwie, ich meine, ich könnte genauso sagen, ja komm, scheiß drauf, verpisst euch einfach, weil so ein bisschen Diebstahl ist immer mit einkalkuliert, und ich sag mal, Rossmann wird jetzt nicht pleite gehen wegen so ein paar Teenager-Mädels.
Ja, genau, aber, das ist der Punkt. Nimm's doch von, wenn man es nimmt, dann doch von den Reichen.
Ja, genau. Aber man fühlt sich doch irgendwie persönlich angegriffen, wenn einer bei einem im Laden klaut, vor allem. Ich meine, es ist in der Großstadt vielleicht nochmal was anderes, aber bei uns hier in Stadtroda im Kleinstadtbereich, da spricht sich sowas natürlich auch rum. So, und dann kommt der Nächste und steckt sich wieder was ein. Genauso wie als unser neuer Chef gekommen ist vor nun irgendwie 3 Jahren und Kameras installiert hat und dann auch sporadisch so ein Ladendetektiv im Haus ist, hat die Diebstahlquote auf jeden Fall deutlich abgenommen. So, ein paar von den Leuten, die vorher jeden Abend sich die Rucksäcke voll gemacht haben, die kommen einfach gar nicht mehr. So, und das ist, also es hat schon eine Wirkung. Wenn ich dort gearbeitet hätte bei Rossmann, dann hätte ich die Mädels aber sowas von in den Knast gebracht.
Wie viel ist Strafmaß?
Also es sind Teenager, ich würde lebenslang.
Mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Klauen geht gar
aber
nicht.
Aber ich würde so eine Kollektivstrafe machen. Ich würde die eine, die geklaut hat, die würde ich laufen lassen, und die ganzen unschuldigen Freundinnen, die würde ich lebenslänglich geben.
Und dann den ganzen Tag im Krankenhaus ein Radio laufen lassen mit den Worten, du darfst nicht klauen, du darfst nicht klauen, du darfst nicht klauen. Ganzen Tag.
Wieso im Krankenhaus?
Habe ich gesagt Krankenhaus?
Ja.
Meine Gefängnis liegt nah beieinander.
Du würdest die anderen auch noch quälen, die nichts gemacht haben.
Ach so, die haben nichts gemacht?
Ich würde, wie gesagt, ich würde nur die Unschuldigen in den Knast stecken, damit die Schuldige ein richtig schlechtes Gewissen hat.
Ja, und die muss das einsprechen dann.
Ja, aber live auch die ganze Zeit.
Wie nervig, Mann. Erich, wir sind bei 1,5 Stunden.
Ja, genau so viele Sozialstunden würde ich dir auch geben, und dann ist gut.
Ja, 1,5, genau.
Ja, 90 Sozialminuten.
90 Sozialminuten.
Das ist alles klar. Faxis, vielen Dank fürs Zuhören, und entweder kommt in 2 Wochen noch eine ganz normale Folge online, oder wir kommen erst ein paar Wochen später nochmal, aber wir werden euch, falls wir azyklisch laufen sollten, auf jeden Fall per Instagram nochmal informieren. Also wenn ihr uns dort noch nicht folgt, dann folgt gerne Berittenes Fax Official auf Instagram. Ihr werdet auch absolut gar nicht zugespammt, weil wir dort nichts machen eigentlich. Ist also eine chillige Seite zum Folgen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Tom, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir eine große Freude.
Und ich jetzt bin bei Posts überrascht.
Und jetzt wünsche ich uns allen noch einen wundervollen Tag und sage bis zum nächsten Mal, ihr Mäuse.
Ja, dem schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal, ihr Mäuse. Ich hoffe, ihr hört uns in 2 Wochen wieder. Wenn nicht, ein bisschen später. Ciao.